Wir wollen heute Morgen einen Abschnitt betrachten aus dem Epheserbrief, Kapitel 3. Ich lese uns die Verse 14 bis 21. Wir wollen uns dabei beschränken auf die Verse 14 und 15. Der Apostel Paulus schreibt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Pastor Ernst Modersohn hat dieses Gebet das Vaterunser des Apostels Paulus genannt. Und tatsächlich finden wir hier manche auffallende Parallelen zwischen dem Gebet des Herrn und diesem Gebet des Apostels Paulus. Es besteht Übereinstimmung in der Anrede, in den Bitten, wenn sie auch anders formuliert sind, und auch im Schluss der Gebete, der ein Lobpreis Gottes ist. Wir erkennen daran, dass der Apostel Paulus offenbar das Vaterunser als Mustergebet verstanden hat. Wenn der Herr seine Jünger das Vaterunser lehrte, wollte er ihnen damit sagen, in dieser Gesinnung und in diesen geistlichen Bahnen sollten sich die Gebete der Gemeinde bewegen. Das Erste, was uns hier der Heilige Geist ans Herz legen will, ist, dass wir als Gemeinde Jesu viel Grund haben zu beten. Paulus schreibt: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb. Und er bezieht sich dabei auf das, was er vorher ausgeführt hat. Die Christen in Kleinasien haben Teil an der großen Aufgabe, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, zu bezeugen. Es ist ein großartiges Evangelium, verbunden mit herrlichen Segnungen des Himmelreiches, wie Paulus bereits am Anfang schreibt. Ich lese uns dazu einige Verse aus dem ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und an diesen wunderbaren Segnungen Gottes in Christus Jesus, diesen geistlichen Segnungen, darf nun jeder teilhaben, ob er ein Jude ist oder ob er zu den Nationen gehört, wie wir zu sagen pflegen, ob er ein Heide ist. Dabei denken wir natürlich nicht nur an die Menschen dort irgendwo in Afrika, die noch nie das Evangelium gehört haben. Ganz egal, er darf teilhaben an den wunderbaren Segnungen des Evangeliums. Das Evangelium ist das größte Wunder, das es in dieser Welt gibt. Es stammt aus einer anderen Welt und vereinigt Juden und Heiden. Beide haben Zugang durch das Blut Jesu, das er am Kreuz für uns Sünder vergossen hat. Er ist unser Friede, so sagt Paulus im zweiten Kapitel. Und wir haben durch ihn, durch Christus, alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Die größten Gegensätze können hier überwunden werden, das heißt, sie sind schon überwunden worden, in der Person unseres Herrn Jesus, in seinem wunderbaren, herrlichen Erlösungswerk. Hier haben wir die Botschaft und die Chance für Juden und Palästinenser. Nirgendwo anders. Hier ist die Lösung des großen Problems. Alle anderen Bemühungen um eine Lösung des Konfliktes können den tiefen Graben zwischen ihnen nicht überbrücken. Wohl könnte es unter dem politischen Druck der Völkerwelt und durch diplomatisches Geschick zu einem Scheinfrieden kommen, der aber dann doch in eine letzte Katastrophe hineinführt, wie es uns die Bibel voraussagt. Und dieser Einheit in der Gemeinde Jesu von Menschen, die so unterschiedlich sind und unterschiedlich denken oftmals auch, einen unterschiedlichen Hintergrund, kulturellen Hintergrund haben, ist im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder ein wunderbares Zeugnis in dieser Welt gewesen, das Menschen ins Fragen gebracht hat. Eine Einheit, nicht auf Kosten der Wahrheit, sondern eine Einheit auf dem Boden der Wahrheit, auf dem Boden des vollbrachten Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus. Und so war es zum Beispiel im Altertum, wenn Juden und Griechen, wenn Sklaven und Herren in der Gemeinde Jesu in Liebe vereint waren, wenn einer den anderen achtete und für ihn da war, dann war das ein gewaltiges Zeugnis für die Umwelt. Aber so großartig diese Botschaft ist, so stößt sie doch in dieser Welt immer wieder auf erbitterten Widerstand. Und das bedeutet Leid, sowohl für den Apostel Paulus, als auch für die Gläubigen hin und her in den Gemeinden, als auch für uns heute. In Vers 13 schreibt Paulus, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Wir fragen uns, wie kommt das eigentlich, dass diese herrliche Botschaft vom Kreuz, dass Gott uns in Christus durch das Blut des Sohnes Gottes mit sich selbst versöhnt hat, dass diese herrliche Botschaft immer wieder auf einen solchen erbitterten Widerstand stößt. Nun, es hat etwas mit dem Stolz des menschlichen Herzens zu tun. Wir wollen keine Sünder sein. Wir wollen nicht arm sein in uns selbst. Wir wollen nicht solche sein, die nun Gott gar nicht zu bringen haben, als nur ein sündiges Herz. Ein Herz, das eine feindliche Gesinnung gegenüber Gott in sich trägt. Das wollen wir nicht. Dagegen wehrt sich unser stolzes Wesen. Das ist der eigentliche Grund dafür, warum diese Botschaft vom Kreuz immer wieder ein Ärgernis ist. Auch haben viele verstandesmäßige Probleme damit. Und so sagt der Apostel Paulus, dass diese Botschaft den Griechen eine Torheit ist. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Aber da, wo das Herz des Menschen überwunden ist, wo Gott einen Menschen zu einem armen Sünder gemacht hat, da ist ihm diese Botschaft das Größte und das Kostbarste in dieser Welt. Da will er gar nichts anderes mehr, als von dieser Gnade allein zu leben. Täglich, ja ständig, immer wieder aus dieser unerschöpflichen Quelle der Liebe Gottes in Christus und seiner herrlichen Gnade zu schöpfen. Dann will er gar nichts anderes mehr. Uns aber, so sagt Petrus in einem seiner Briefe, ist dieser Stein, der vielen zum Stolperstein geworden ist, uns ist dieser Eckstein köstlich. Er ist uns köstlich. Es gibt nichts Schöneres für uns, als uns mit diesem wunderbaren Evangelium zu beschäftigen. Nun, wenn dieses Evangelium auf viel Gegenwehr stößt in dieser Welt, dann bedeutet das eben Leiden, wie wir gerade schon sagten, und das bedeutet, dass die Gemeinde Jesu immer wieder im Innersten gestärkt werden muss und gekräftigt und ausgerüstet werden muss, um dieses Evangelium ohne Scheu zuversichtlich und glaubensvoll zu verkündigen. Und darum betet Paulus viel für sich und auch für die Gemeinde, wie hier in diesem Abschnitt. Das Gebet ist eben zur Förderung der Gläubigen und auch zur Errettung von Menschen, die noch nicht gläubig sind, von allergrößter Bedeutung. Erweckung in der Vergangenheit, im Laufe der Kirchengeschichte, wenn sie wirklich gesund waren, hatten immer ganz entscheidend und ganz zentral etwas zu tun mit dem Wort Gottes, mit der Botschaft vom Kreuz, mit dem Evangelium, mit der uns zugerechneten Gerechtigkeit in Christus und mit dem Gebet. Das waren die beiden Hauptsäulen in solchen Zeiten geistlicher Erneuerung. Und so gehört das Gebet unbedingt zu unserem Glaubensleben als der wichtigste, abgesehen vom Wort, der wichtigste Bestandteil dazu. Die Gemeinde ist sich dessen bewusst, dass nur Gott selbst durch sein Wort und seinen Heiligen Geist dieses Werk der Errettung und der Förderung der Gläubigen im Glauben, Wachstum in der Gnade, tun kann. Und da unsere Tätigkeit im Reiche Gottes unser ganzes Leben umfasst, unseren gesamten Alltag, nicht nur den Sonntag, haben wir Stoff genug zum Beten, ihr Lieben. Der Stoff geht uns nicht aus. Unsere Ehen, unsere Familien, unsere beruflichen Verpflichtungen, praktisch alles, was zu unserem Leben gehört, ist mit eingebunden in das Reich Gottes. Nichts ist davon ausgenommen. Wir machen also nicht diese unselige Trennung zwischen Sonntag auf der einen Seite und Alltag auf der anderen Seite oder gemeindlichen Aktivitäten auf der einen Seite und dem grauen Alltag zu Hause und im Berufsleben auf der anderen Seite. Es ist eine unselige Trennung. Sondern all das ist eingebunden in das Reich Gottes. Nichts ist davon ausgenommen. Wenn Paulus an anderer Stelle dazu ermahnt, ohne Unterlass zu beten, dann sollte abgesehen von bestimmten Gebetszeiten unser gesamtes Leben durchdrungen sein vom Geist des Gebetes. Das Gebet ist das Atemholen unserer Seele. In einem schönen Lied heißt es: Hast du eine Sorgenlast, die dir raubet Fried und Rast, Jesu Herz dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Was dein Herz auch bewegt, ob sie Schmerz, ob Freude regt, flieh zu Jesus früh und spät, mach aus allem ein Gebet. Ob es große Dinge sind oder ob es kleine Dinge sind. Ich war auch ein kleiner Stein in unserem Schuh, kann uns große Probleme bereiten. Was es auch sein mag, große Dinge, kleine Dinge, in welchem Bereich sich das Ganze auch bewegt, mach aus allem ein Gebet. Auf, du fauler Schelm, so sagt Luther, auf die Knie gefallen und ein Vater unser gebetet. Schöner Ausspruch von Luther. Auf, du fauler Schelm, auf die Knie gefallen und ein Vater unser gebetet. Nun können wir ja nicht überall, wo wir uns gerade aufhalten, auf die Knie fallen, um zu beten. Wir wollen uns aber doch fragen, ob es uns nicht etwas Wichtiges zu sagen hat, wenn es hier heißt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erde. Es werden uns in der Bibel unterschiedliche Gebetshaltungen genannt. Und eine davon ist das Knien. Im Psalm 95 heißt es: Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Daniel betete dreimal am Tag bei offenem Fenster in Richtung Jerusalem. Auf den Knien, ich lese uns einmal aus dem 6. Kapitel des Buches Daniel, den 11. Vers. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Er fiel also dreimal am Tag auf seine Knie. Da hatte er also bestimmte Gebetszeiten. Und da kniete er vor Gott, um ihm sein Herz auszuschütten, wie er es immer zuvor getan hatte. Also die Drohung, die ausgesprochen worden war, die ja auch ihn ganz besonders betraf, diese Drohung konnte ihn nicht erschüttern, konnte ihn nicht von seinem guten Weg abhalten, sondern er blieb bei dieser seligen Gewohnheit, dreimal am Tag suchte er das Angesicht Gottes und betete in Richtung Jerusalem. Bei der Tempelweihe durch Salomo lesen wir in 1. Könige Kapitel 8, 54 bis 56 folgendes. Und als Salomo dies Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, stand er auf von dem Altar des Herrn und hörte auf zu knien und die Hände zum Himmel auszubreiten und trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israel mit lauter Stimme und sprach: Gelobet sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, wie er es zugesagt hat. Es wird auch noch kommen, ihr Lieben, am Ende der Tage, dass sich diese Verheißung erfüllt. Es ist nicht eins dahin gefallen von allen seinen guten Worten, die er geredet hat durch seinen Knecht Mose. Also er stand auf von dem Altar des Herrn und hörte auf zu knien und die Hände zum Himmel auszubreiten. Und noch ein anderes Wort aus dem Buch Esra, Kapitel 9, nachdem die Juden zurückgekehrt waren in die Heimat oder ein Teil von ihnen. Kapitel 9 haben wir es zu tun mit einem Bußgebet Esras, des Schriftgelehrten. Da heißt es in Vers 5: Und um das Abendopfer fasste ich mich und stand auf in meinem zerrissenen Kleid und Mantel, fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Es war also offenbar eine übliche Gebetshaltung, dass man auf die Knie fiel, um Gott anzubeten, um ihm zu danken und ihm seine Bitten vorzutragen. In dieser Haltung zeigt der Sünder seine Ehrerbietung dem Schöpfer gegenüber und dem Gott aller Gnade gegenüber. Er beugt sich, er demütigt sich vor Gott. Das ist die Stellung, die sich für uns gebührt, immer wieder aufs Neue. Wie auch immer unsere äußere Haltung beim Beten sein mag, zumindest sollte sie nicht lässig sein. Wie immer die äußere Haltung sein mag, das sollte auf jeden Fall unsere innere Haltung sein. Die Haltung der Ehrfurcht vor Gott. Dass wir uns demütigen vor Gott, uns beugen. Wir sollten uns immer dessen bewusst sein, mit welch einem großen und heiligen Gott wir es zu tun haben. Wir geben damit zu verstehen, dass wir völlig abhängig sind von unserem Herrn und nichts von alledem verdient haben, womit er uns beschenkt. Die rechte Gottesfurcht sollte die Grundhaltung in unseren Gebeten sein. Elias Schreng schreibt in einem seiner seelsorgerlichen Briefe: Es kann keine wahre Gemeinschaft mit Gott geben ohne Gottesfurcht. Denn ohne Demut und Ehrfurcht ist Gemeinschaft mit Gott undenkbar. ein kleiner Junge, dessen Vater zum Brigadegeneral befördert worden war, schwieg einen Augenblick, als er es erfuhr. Dann fragte er seine Mutter: Glaubst du, dass er etwas dagegen hat, wenn ich weiter Papi zu ihm sage? Dies ist die Haltung, in der uns Gott seine liebenden Vaterhände auflegt, um uns zu segnen. Mit ihm, unserem ehrfurchtgebietenden, als auch unserem liebenden himmlischen Vater, haben wir es in unseren Gebeten zu tun. Und darum schreibt der Apostel Paulus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Wörtlich heißt es hier in Vers 15, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt ist. Unter Vaterschaft verstand man damals ein Geschlecht, einen Sippenverband, eine Völkerschaft. Das heißt, alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, wie der Apostel Paulus in Kapitel 1 schreibt, haben in ihm seinen väterlichen Grund, in diesem lebendigen Gott, der sich in Christus geoffenbart hat, seinen väterlichen Grund, der für sie herrschaftlich bestimmend ist. So wie zum Beispiel der Ahnherr eines Adelsgeschlechtes, dessen Namen man im Wappen führt, über allen nachfolgenden Generationen steht, dem sie sich verpflichtet wissen. Der Name und das Bild dieses Ahnherrn flößen den Nachkommen Respekt ein. Das ist ja etwas, was wir uns gar nicht mehr so recht vorstellen können in unserer Zeit. Wir verstehen das eher biologisch, dass wir einen Ahnherrn haben. Aber gerade in den Adelsgeschlechtern kommt das noch so ein wenig zum Ausdruck, dass man sich da doch innerlich beugt vor dem Ahnherr, vor dem Urgrund dieses Geschlechtes, auf der rein menschlichen Ebene. Er ist also durchaus, unser himmlischer Vater, durchaus nicht der liebe Vater überm Sternenzelt. Diese romantischen und sentimentalen Vorstellungen von unserem himmlischen Vater müssen wir für immer den Abschied geben. Er ist allerdings der liebende himmlische Vater, zu dem wir uneingeschränktes Vertrauen haben dürfen. An diesen ehrfurchtgebietenden Vater, der gleichzeitig ein unendlich fürsorgender und liebender Vater ist, wendet sich der Apostel Paulus hier in seinem Gebet. Wie er diesen Vater im Himmel kennengelernt hat, das wissen wir, nämlich in der Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus. In Jesus ist uns unser Vater ganz nahe gekommen. In ihm hat er sich uns geoffenbart, wie der Herr Jesus selbst gesagt hat: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Durch Jesus wissen wir, wer und wie dieser Vater ist. Sonst hätten wir nur menschliche Vorstellungen von ihm. Aber in Christus hat sich dieser himmlische Vater uns geoffenbart. Wer in der Bibel den Herrn Jesus anschaut, wer sich mit seiner Person beschäftigt, mit seinem Erlösungswerk, mit seinem ganzen Wesen, der weiß, wie der Vater ist. Er ist der Gott, der mitten in unser Jammertal hineingekommen ist und all unser Elend und unsere Not, speziell unsere Sündennot, auf sich genommen hat. Am Kreuz zeigt sich seine unendlich tiefe Liebe zu den Sündern. Denn der Sohn tat, was der Vater wollte. In seinem Sohn, dem Liebsten, was er hatte, hat sich der Vater uns selbst gegeben. Und wer im Glauben den gekreuzigten und auferstandenen Herrn ergriffen hat, der hat damit den Vater ergriffen. Ja, ist vielmehr vom Vater ergriffen worden. Der hat den Geist der Kindschaft empfangen. Und der kann nun tatsächlich in Wahrheit sagen: Aber, das heißt, lieber Vater. Er ist ein Gotteskind, wie Paulus im Galaterbrief bezeugt: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder, durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Die Frage an uns, die wir hier zusammen sind heute Morgen miteinander auf Gottes Wort hören, ist, ob wir denn tatsächlich alle schon Gottes Kinder sind. Ob wir diesen Vater schon kennengelernt haben in seinem Sohn, in unserem Herrn Jesus Christus. Können wir wirklich alle von Herzen sagen, unser Vater im Himmel? Wie viele beten das Vater unser Sonntag für Sonntag und haben doch keine persönliche Beziehung zu unserem himmlischen Vater durch die Vergebung unserer Sünden? Wenn aber jemand unter der Verkündigung des Wortes Gottes seine Sündhaftigkeit erkennt, also nicht nur einzelne Sünden in seinem Leben, sondern dass vom Scheitel bis zur Sohle nichts Gutes an ihm ist, nichts Heiles, nichts Gesundes, was Gott gefallen könnte. Wer das erkannt hat, unter der Wirkung des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes, und weiß, dass er nicht mehr unter dem Zorn Gottes steht, durch Jesus, durch das, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat, der kann in Wahrheit sagen, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind. Da ist absolute Gewissheit über unseren Kindesstand. Da wissen wir, dass dieser Gott im Himmel, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, dass dieser Gott im Himmel mein Vater ist. Ganz persönlich, dass er mich liebt. Und wenn ich das einmal grundsätzlich erkannt habe, dann geht es ja weiter in der Nachfolge Jesu. Und immer wieder darf ich seine väterliche Liebe erfahren in meinem Leben. Seine Fürsorge, seine geistliche Fürsorge, seine materielle Fürsorge, eine tiefe Geborgenheit bei ihm, seinen väterlichen Schutz, seinen starken Vaterarm, der uns hält, und auch seine väterliche Erziehung. Das gehört auch dazu. Heute Morgen noch ist es mir so ergangen, bevor ich aufstand, dass mir so einiges durch den Kopf ging, durchs Herz ging. Und dann spürte ich, da war ein leiser Vorwurf in meinem Herzen, unserem Herrn gegenüber. Keine gewaltige Rebellion, kein Aufruhr in meinem Herzen gegen ihn, aber solch ein leiser, man möchte beinahe sagen, verborgener Vorwurf in meinem Herzen. Und dann habe ich mich hingeflüchtet zu ihm, meinem Stellvertreter. Er hat an meiner Stelle niemals dem Vater im Himmel Vorwürfe gemacht. Keine lauten und keine leisen Vorwürfe. Er war immer einverstanden mit den Wegen seines himmlischen Vaters. Das wird mir zugerechnet, da kam ich zur Ruhe. Das ist Evangelium, dass uns das, was wir in Christus haben, stellvertretend zugerechnet wird. Und dann hat das seine Auswirkungen auch ganz praktisch. Und so wurde ich innerlich still und ruhig und wusste, es ist alles gut. Ihr Lieben, wir brauchen immer wieder einen Blick hinein in das liebende Vaterherz Gottes, in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Gott erzieht uns, wenn wir dulden müssen, so sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Und jeder von uns macht so seine Erfahrungen damit. Das schmeckt uns nicht, das wollen wir von Natur aus nicht. Das schmeckt auch den Kindern nicht, wenn die Eltern sie zurechtweisen. Aber es ist heilsam und es ist gut. Und wenn wir das einmal grundsätzlich erkannt haben und uns darin immer wieder üben, werden wir froh und dankbar dafür, dass Gott uns nicht einfach hat laufen lassen. Und dass er uns nicht einfach laufen lässt. Auch in Zukunft nicht laufen lassen wird. Sondern dass er dafür sorgt, dass wir zurechtgebracht werden. Dass er sich um uns kümmert. Und wenn es auch manchmal weh tut. Aber er meint es gut. Was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Wie könnte es anders sein? Der Gott, der mich so geliebt hat, dass er sein Liebstes für mich gegeben hat am Kreuz. Wie kann der es jemals böse mit mir meinen? So zweifle niemals an der Liebe Gottes, die in Christus Jesus geoffenbart ist. Zweifle nicht daran. Hier am Kreuz schaust du tief hinein in das Vaterherz Gottes. An diesen Vater also wendet sich Paulus im Gebet und wir dürfen es ihm nachmachen. In Ehrfurcht, aber auch in völligem Vertrauen dürfen wir ihm unser Herz ausschütten. Und um Jesu willen dürfen wir erwarten, dass unsere Gebete Erhörung finden. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Amen.